Willkommen zu einer weiteren Episode des Unternehmers und Glücksjägers, Geschäftsmannes und Politikers, Philanthrops und Visionärs Bernhard Otto Holtermann. Der Sohn eines Hamburger Fischhändlers wanderte Mitte des 19. Jahrhunderts nach Australien aus und fand nach Jahren harter Arbeit und vieler Entbehrungen wahrhaftig über Nacht sein großes Glück. Sein bewegtes Leben hat der Autor Christoph Hein in dem faszinierenden Bildband Australien 1872 dokumentiert, so auch in dieser Podcast-Serie. Zusammen mit Christoph Hein verfolgen wir heute das nächste markante Kapitel in Holtermanns Leben, seinen beschwerlichen Weg in die Goldmine in Hill End in New South Wales, in deren er den größten Goldklumpen der Welt fand. Herr Hein, wir kommen jetzt zu dieser Phase in Holtermanns Leben, als er als Goldsucher in Australien begann. Das war ja ungefähr 280 Kilometer nordwestlich von Sydney. Heute ist dieser Ort, Hill End, eine kleine Künstlerkolonie, also von der Goldsucherzeit nicht mehr viel übrig. Wie war es denn damals, als Holtermann Fuß fasst in Australien? War das seine Absicht, von Anfang an nach Gold zu suchen? Und wie fand er den Weg überhaupt nach Hill End?
Nein, ich glaube nicht, dass es seine Absicht war. Es war sicherlich eine Möglichkeit, denn viele, die damals nach Australien kamen, hatten das im Hinterkopf, so reich zu werden auf diese Weise. Aber es war auch, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass das nur in den seltensten Fällen klappte. Also es war eine Wette letztendlich auf die Zukunft. Und insofern hat auch Holtermann zunächst mal andere Jobs gemacht, um sich über Wasser zu halten, hat in dieser Zeit Englisch gelernt in Sydney, einem Fotostudio tätig, als Kellner tätig, als Pferdejunge tätig etc. und hat sozusagen damit versucht, sich sein Leben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und der entscheidende Moment kam dann wohl über ein Bier und ein Abendessen, weil er in dem Hotel, wo er geblieben ist, seinen späteren Lebensfreund traf, Louis Byers, einen Polen, der aber auch Deutsch sprach, und die beiden kamen sehr gut miteinander aus. Und Byers war schon als Goldsucher unterwegs gewesen, hatte sogar eine Zeit in Neuseeland verbracht, war älter als Holtermann und hatte ihm augenscheinlich gesagt, komm, wir beide ziehen los. Wir gehen nach Hill End. Da hat einer der mehreren Goldrausche sozusagen in dieser Zeit wieder begonnen, sodass man auf sein Glück wetten konnte. Es war erreichbar von Sydney in Fußmärschen. Und dann haben sie schlicht und ergreifend ihre Rucksäcke gepackt und sind aufgebrochen. Und es war wohl ein sehr beschwerlicher Weg. Das Ganze spielt im Jahr 1860. Da war natürlich noch mehr oder weniger Dschungel zu durchqueren und das haben sie gemacht. Und Holtermann sagte, das ging an seine Grenzen, auch als junger, starker Mann, was sie da vollbracht haben, die Lasten zu schleppen, die Berge rauf. Und letztendlich kamen sie dann an und sind gekommen in einen kleinen Ort, der zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu vergleichen war mit dem Städtchen oder der Goldsucherstadt, die wenige Jahre später hier entstehen sollte, als der Goldrausch so richtig abhob. Damals haben sie zunächst mal im Zelt geschlafen und sich dann orientiert und am Ende des Tages eine Mine gekauft mit ihrem ersparten Geld. Und aus dieser Mine, Star of Hope, sollte dann das gesamte finanzielle Glück und damit auch das Lebensglück Holtermanns entstehen.
Bemerkenswert ist ja, dass damals die Bevölkerung, als die beiden da angekommen sind, ungefähr ein paar hundert waren, aber ziemlich schnell dann auf 7000 anwuchs und dann in der größten Zeit der Goldsucherzeit auf über 30.000. Wie waren denn die Lebensumstände damals? Also nicht nur für die Goldsucher, für Holtermann und beide, sondern auch für deren Familien, denn beide haben ja das Familienglück mehr oder weniger gleichzeitig begonnen.
Ja, das kann man in einem Wort beantworten. Die Lebensumstände waren hart. Hart für jedermann. Und dann kam sehr schnell eine riesige Teilung ins Spiel. Denn diejenigen, die Gold gefunden haben, die auf Gold gestoßen sind und es heben konnten, die wurden natürlich über Nacht reich. Und die haben dann oft investiert in letztendlich, man könnte fast von Fabriken reden, die Gesteinsbrocken dann zerkleinert haben, also Gesteinsmühlen. um das Gold dann letztlich ausschmelzen zu können und vom Gestein zu lösen, um es dann zum Verkauf zu bringen. Das waren dann Leute, die eben auch einen dauernden Geldstrom damit sich aufgebaut haben. Aber zunächst mal ging es darum, sich einen Claim zu sichern, im Prinzip einen Schacht zu graben, runterzusteigen und ab da hart zu arbeiten, zu hoffen. Die Goldsucher haben oft Tag und Nacht geschuftet. Sie haben sich oft verdingt in anderen Minen, um überhaupt entlohnt zu werden. Und an Holtermanns eigenen Tagebuchnotizen erkennt man, dass das kaum gereicht hat, um sich über Wasser zu halten. Denn auch Holtermann hat ganz andere Jobs da oben nochmal gemacht. Er hat in der Bäckerei gearbeitet, er hat mit einem Mehltrog Menschen über den Fluss gefahren, um einfach ein paar Cent sich zu verdienen und sein Leben fristen zu können. Und das Geld ist dann immer wieder in die Ausrüstung der Minen geflossen. Denn man darf nicht vergessen, dass auch das einfach Geld gekostet hat. Sie mussten am Ende des Tages Sprengstoff kaufen, sie mussten Eimer haben, sie mussten Seilwinden haben und sie mussten unter Umständen Löhne bezahlen, denn alleine konnte man so eine Mine kaum bewirtschaften. Und bis dann jemand reich wurde, und das war ja nur ein kleiner Teil der Menschen, die überhaupt auf Gold stießen, bis man dann reich wurde, war es ein sehr ärmliches Leben. Man stellt sich das da oben in Hill End vor. Man kann ja heute in das Dorf fahren, sieht die Überreste der Häuser, einige stehen auch noch, kann das sehr gut nachvollziehen da oben, wie es damals aussah. Ich empfehle das jedem, dort mal hinzugehen und sich das anzuschauen. Oder in eine der anderen Goldgräberstädte Australiens, die ja oft sehr, sehr schön erhalten sind. Und wenn Sie da im Zelt leben, in den rauen Temperaturen, oben auf den Bergen, im Winter Schnee, wir haben auch Bilder von Holtermann und Hill End im Schneefall, wie die Pferde da im Matsch versinken, weit über die Hufen hinaus, welcher Dreck einfach da herrschte, welcher Kampf jeder Tag war, wie man sich mit Lebensmitteln versorgte, mit Ausrüstung. Und daraus entstand dann eine wirkliche Infrastruktur für die Dörfer. Sie hatten Schneider, die kamen, sie hatten Bäcker, die kamen, sie hatten Metzger, die da oben kamen. All dieses um die Goldsucher rum. Und wer dann Geld hatte, war natürlich auch bereit, es, ich sage das mal umgangssprachlich, es krachen zu lassen, es auszugeben. In den späteren Jahren nach dem Goldrausch entstanden in Hill End Hotels, es entstand Tanzsaal-Schule, es entstand sogar eine Bude, die frische Austern aus Sydney verkauft hat. Muss man sich mal vorstellen, die sind dann im Pferdewagen hochgebracht worden, auf Eis wahrscheinlich, so schnell wie möglich zum Verzehr und wurden da oben angeboten. Und Holtermanns Leben gibt es eigentlich schön wieder, diese Entwicklung, wie er immer wieder mal zu Geld kam und dann hat er mal ein Hotel aufgebaut dort oben, das All Nations Hotel, was auch zeigt, wie offen diese Gesellschaft letztendlich war. Dann hat er mit Immobilien spekuliert. Also jeder versuchte auf seine Art was rauszuholen und wenn man natürlich Gold fand, dann war man im Prinzip fein raus und ansonsten war dieses Städtchen sehr schnell aufgeteilt in bestimmte Viertel für bestimmte Ethnien. Sie hatten ein chinesisches Viertel, sie hatten Irland, sie hatten Little Germany, wo die Menschen aus den einzelnen Herkunftsländern dann eher zusammensaßen mit den ähnlichen Interessen.
Wir kommen immer näher zum großen Fund. Hatte er denn vorher geheiratet? Also Byers und er haben ja quasi auch dieses Glück geteilt.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass das Leben da oben ohne Partnerinnen oder Partner schon noch mal härter war. Aber es war sicherlich auch eine Herausforderung, jemanden zu finden. Und die beiden Freunde, Holtermann und Byers, haben eben zwei Schwestern geheiratet. Wir wissen da sehr wenig drüber. Es gibt die Heiratsurkunde für beide aus Bathurst, von der Kirche dort, die wir auch in dem Buch zeigen können. Und die Frauen sind eben mit den beiden da hochgegangen. Sie kamen aus einem relativ guten Haushalt, der Familie Emmond in Bathurst. Und wie sie sich da oben zurechtgefunden haben, welche Rolle sie spielten, davon wissen wir eigentlich sehr wenig. Es gibt heute eine Künstlerin in Hill End, die sich sehr mit dem Schicksal der Frauen, der Goldgräber, befasst und mit deren Lebensumständen. Und man kann sich vorstellen, wie brutal die waren. Die Kindersterblichkeit war hoch, auch bei der Familie Holtermann ist ja ein Kind gestorben. Und jeden Tag musste Nahrung auf den Tisch. Oft gab es aber kein Geld. Über die Zustände in den Dörfern haben wir schon gesprochen. Es gab selbst Frauen, die Goldgräberinnen waren und reich geworden sind. Auch das gab es, aber das ist sicherlich nicht die Normalität gewesen. Die Normalität war die Ehefrau und wie weit zum Beispiel Holdermanns Frau, mit der ja ein Leben lang zusammenblieb, Kinder hatte, nach Sydney gezogen ist, den Reichtum geteilt hat, wie weit sie ihn beeinflusst hat in seinen doch sehr weitgehenden geschäftlichen Entscheidungen. Zum Beispiel keine Anteile an der Mine zu frühzeitig abzugeben, obwohl die Not wuchs im Haushalt Holtermann. Dann eben doch an die Börse zu gehen. Dann möglicherweise bis dahin den Klumpen nicht direkt zu zerteilen, sondern zu nutzen für sich, auch als Marketinginstrument, wie man heute sagen würde. All dieses wissen wir leider nicht, aber ich vermute, ohne es belegen zu können, dass seine Frau eine größere Rolle spielt, als wir jemals erahnen können. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass bei diesen extrem wichtigen Entscheidungen, die sich oft ums nicht nur ums Leben, sondern ums Überleben drehten, die Frau nicht mitgesprochen hat.
An einer Stelle im Buch bezeichnen Sie Holtermann unter anderem auch als rechthaberisch. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Aber diese Rechthaberei führte dann zu einem großen Streit mit einem anderen Goldsucher oder einem Teilhaber der Mine.
Ja, wir haben mehrere Auseinandersetzungen, die darauf hindeuten. Also sagen wir es mal so, ich denke, Holtermann hatte einen sehr ausgeprägten Willen. Wenn er mal überzeugt war, dass dies oder das richtig war, dann hat er das auch durchgesetzt. Und wir haben zwei Belege in Hill End mindestens dafür. Der eine ist, dass er sich gestritten hat vor seinem großen Goldfund mit einem sehr erfahrenen Goldgräber, der für ihn arbeitete, der vorschlug oder auch dann durchsetzte, am Ende in eine bestimmte Richtung zu graben, wo die anderen gegen waren. Er hat es aber trotzdem gemacht und damit hat der Goldsucher Hammond am Ende wahrscheinlich sogar das ganze Glück dieser Gruppe beschert, denn er hatte die richtige Nase, hat in die richtige Richtung gegraben, ihm ist aber nicht wirklich gedankt worden dafür und er beschreibt in seiner eigenen Autobiografie dann, dass er fast ein Messer zwischen die Rippen gekriegt hätte, weil er eben nicht der Ansicht der Gruppe gefolgt ist und in jene Richtung gegraben hat, die sie ursprünglich haben wollten, obwohl es dann sich als Gold richtig, anders kann man es ja nicht ausdrücken, erwiesen hat. Das war so eine Geschichte, wo Holtermann falsch lag und dann in Streit geriet und die beiden haben sich aufs Leben nicht mehr versöhnt. Ein anderes Beispiel war, dass Holtermann durchaus die Stärke hatte, gegen den Strom zu schwimmen, als er öffentlich in den Zeitungen empfahl, auf dem Höhepunkt des Booms keine Aktien von Goldminen mehr zu kaufen, weil das ein spekulatives Geschäft sei. Vielleicht vergleichbar heute mit dem Bitcoin-Handel, wo man eben überhaupt nicht weiß, ob am nächsten Tag das alles noch was wert ist oder man sogar superreich geworden ist. Beides war damals auch möglich und die Investoren sind auf diese Minen zugestürzt in Sydney, um Anteile zu erwerben in einem Goldrausch, weil sie dachten, das ist eine Lizenz, um Geld zu drucken. Und dann kommt da so ein Holdermann, der selbst eine Mine hält da oben und schreibt in den Zeitungen, Leute, seid vorsichtig, das kann schwer daneben gehen, macht's lieber nicht. Und daraufhin sind natürlich die Goldgräber, die Anteile an ihren Minen in Sydney verkaufen wollten und diese Minen so versilbern, um erstmal zu Bargeld zu kommen und sich dann weiter ernähren zu können, ohne schon Gold gefunden zu haben, die sind natürlich über ihn hergefallen. Und Holtermann schreibt selber in seinen Erinnerungen, dass als er zurückfuhr aus Sydney in der Pferdekutsche hoch nach Hill End, die Leute sein Ebenbild verbrannt haben und ihn überfallen wollten und so weiter. Er sich da aber am Ende des Tages einen Direktor geschert habe, weil es war richtig. So ist er überzeugt, was er getan hat. Und insofern fuhr er hoch. Und als er dann oben über die Hauptstraße gegangen ist, und zu diesem Zeitpunkt war er schon jemand, der Herr Holtermann in Hill End, da sind die Leute davor zurückgeschreckt, ihn weiter anzugehen. Aber in beiden Fällen hat er ein sehr starkes Durchsetzungsvermögen bewiesen.
Hier zeichnet sich ja auch schon das Marketinggenie ab, das Holtermann war. Er hat ja den Tunnel nicht selber gegraben, auch nicht in die richtige Richtung. Und dann kam der große Fund. Er war aber nicht dabei. Er hat ja geschlafen zu der Zeit. Aber dieser Fund hieß dann nachher Holtermann Nugget. Erzählen Sie uns mehr darüber, was es genau für ein Fund war.
Ja, die haben gegraben in eine Richtung, die nicht die ursprüngliche war, die Mehrheit der Minenbesitzer wollte. Und man stieß auf einen Gesteinsbrocken und das war zunächst mal das Besondere, dass man nicht nur eine Ader gefunden hat, wo man eben Goldstücke auslöst oder Gesteinsstücke mit Gold drin auslöst, sondern quasi einen gesamten Brocken. Das ist am Ende des Tages Granit mit Goldadern durchsetzt. Und dann waren sie wach genug, obwohl es mitten in der Nacht war. Und das, sagt Holdermann, sagt Mann allgemein, ging auf ihn zurück, sei auf ihn zurückgegangen, diesen Gesteinsbrocken nicht direkt zu zerlegen. Denn man kann sich vorstellen, wenn ich das Ganze unter der Erde zerhacke und in Eimern hochbringe, dann oder in größeren Brocken hochbringe, dann kann ich das viel leichter auseinandernehmen, transportieren etc. Nicht diese eine riesige Last. Und das hat man eben nicht gemacht, sondern hat entgegen den üblichen Regeln das Ding, wie es dann auch so hieß, als eines nach oben transportiert und auf die Erde gestellt. Und so wissen wir, wie groß es ist. Wir wissen auch, dass das Gewicht, 286 Kilo umgerechnet, 1,44 Meter hoch. Es war quasi eine ziemlich dicke Gesteinsplatte, wenn man so will, denn sie war ja geformt fast wie ein Zapfen. 1,5 Meter hoch, Pi mal Daumen. Und damit können wir im Übrigen, was eine nette Anekdote ist, auch ein bisschen auf Holtermanns Größe zurückschließen. Es war ein relativ kleiner Mann, denn es gibt ein Foto von ihm neben diesem Brocken. Auf das kommen wir vielleicht noch, denn es ist in Wirklichkeit eine Fotomontage. Aber wir kriegen die Idee davon, dass Holtermann nicht sehr groß war. Und nun waren sie schlau genug, diesen Brocken zunächst mal eben so abzulichten und als den Holtermann-Nugget dann sehr schnell zu vermarkten. Das ist nicht fair, das ist nicht richtig, denn natürlich gehörte diese Mine mehreren Menschen, die auch ihr Geld da reingesteckt haben, die natürlich auch ihr Geld herausbekommen haben. Aber den Ruhm dieses Steines, den hat sich Holtermann sehr schnell unter den Nagel gerissen. Und das hat er geschickt gemacht. Vielleicht kam da der erfahrene Fischhändler aus Hamburg durch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er das mit Methoden gemacht, die man heute als gutes Marketing bezeichnen kann. Er hat ein Foto von sich und diesem Gesteinsbrocken, bevor er zerkleinert worden ist, ist er ja einmal fotografiert worden, zusammenmontieren lassen. Heute würde man dafür Photoshop verwenden. Er selber stand im Studio, hat den Arm auf einen Kleiderständer gelegt und dann haben die Fotografen dieses Foto mit dem Bild des Steins zusammengerührt sozusagen, miteinander verbunden, übereinander gelegt und plötzlich steht Holtermann neben seinem Stein. Und dieses Foto wurde dann wiederum zur Vorlage für Vignetten, die er verwendet hat, auf seinem Briefpapier, überall eigentlich in seinem Leben bis zum sehr plötzlichen Lebensende, taucht dieses Motiv immer wieder auf, bis hin zu einem Bleiglasfenster, was bis heute erhalten ist und das man sich in Sydney anschauen kann, was in sein altes Haus, in den Turm seines Palastes eingesetzt war, wo auch er steht, mit dem Arm scheinbar um diesen großen Brocken, seinen Lebensbrocken gelegt. Und dieses Foto und die Geschichte dazu und der Name Holtermann Nugget, das ist etwas, aus dem er die ganzen verbleibenden Jahre Gewinn gezogen hat. Damit ist er jemand geworden, damit war er eine gewisse Berühmtheit und das wusste er. Und er hat damit jongliert und gespielt und es eingesetzt und das deutet auf dieses ja, Werbegenie im eigenen Namen hin. Daran ist ja aus meiner Sicht nichts Unrechtes. Das kann man so machen. Ob man die anderen ignoriert, die an diesem Erfolg mindestens genauso beteiligt waren wie Holtermann selber, ist eine ganz andere Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass manche das nicht sehr fair fanden, was da passiert ist. Aber sie haben zumindest alle ihr Geld gemacht und Holtermann hat es dann halt entsprechend ausgebaut.
Also quasi über Nacht reich geworden. Sie schreiben, aus diesem Klumpen haben sie dann 85 Kilogramm Gold herausgeschürft. Das sind ungefähr 3000 Ounces. Nach heutigem Standard wären das über 7 Millionen australische Dollar. Also Grund genug, um ein völlig neues Leben zu beginnen. Und das hat er auch gemacht. Fotografie war seine große Leidenschaft. Und darüber möchte ich gerne mit Ihnen in der nächsten Episode sprechen. Christoph Hein, Autor des Bildbandes Australia 1872 oder die deutsche Ausgabe Australien 1872, beide erschienen im Kölner Emons Verlag. Und der Bildband beschreibt den Weg des Hamburgers Bernhard Holtermann vom bettelarmen Immigranten zum weltbekannten Goldschürfer, Geschäftsmann, Philanthrop, Visionär und Politiker. Und das Buch beinhaltet auch 150 historische Fotos, die von Holtermann gefördert wurden. Sie zählen mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe. Christoph Hein, allerbesten Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank.